Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Rund 2 Jahre waren die Israeliten unterwegs von Ägypten bis nahe an die Grenze des Landes Kanaan. Aus Ägypten hatte Gott sie befreit, denn freiwillig waren ihre Vorfahren dorthin ausgewandert, doch zuletzt wurden die Israeliten wie Sklaven von den Ägyptern behandelt. Kanaan war für die Israeliten eigentlich das Land ihrer Sehnsüchte, das Land, das Gott bereits Abraham verheißen hatte und das so fruchtbar war, dass Gott es als ein Land bezeichnete, in dem Milch und Honig fließt. Auf der Reise von Ägypten nach Kanaan führte Gott die Israeliten einen Umweg durch die Wüste Sinai. Dort am Berg Sinai offenbarte er sich ihnen, gab ihnen das alttestamentliche Gesetz und die Anweisung, die Stiftshütte zu bauen. Etwa 1 Jahr dauerte der Zwischenaufenthalt. Dann zogen die Israeliten weiter Richtung Kanaan. Doch als sie feststellen mussten, dass das Land von wehrhaften Völkern besiedelt wurde, verließ sie ihr Gottvertrauen. Sie verzichteten darauf, das Land in Besitz zu nehmen, dachten sogar daran, nach Ägypten zurückzuziehen. Gott bestrafte sie für ihren Kleinmut, kündigte an, dass er an seinem Plan zwar festhalten werde, ihnen das Land zu übergeben, aber erst nach insgesamt 40 Jahren Aufenthalt in der Wüste. Das heißt, dass erst die nächste Generation der Israeliten das Land Kanaan besiedeln sollte. Etwa 2 Jahre benötigten die Israeliten, um das Grenzgebiet von Kanaan zu erreichen. Rund 38 Jahre lebten sie dann als Nomaden in der Wüste und in wüstenähnlichem Gebiet. Besonders viel ist aus dieser Zeit nicht bekannt, aber 4 Themen bzw. Ereignisse kommen in der Bibel doch zur Sprache, und zwar im 4. Buch Mose in den Kapiteln 16 bis 19. 2 dieser Kapitel liegen bereits hinter uns. Als erstes wurde über den Aufstand der Rotte Korach berichtet. In Kapitel 17 ging es um die Bestätigung Aarons in seinem Priesteramt, die dadurch geschah, dass Gott Aarons Stab aus dem Holz eines Mandelbaums zum Blühen brachte. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen nun die Kapitel 18 und 19. In Kapitel 18 wird berichtet, wie die besondere Stellung der Priester und Leviten von Gott bestätigt wird. Und Kapitel 19 schließlich handelt von einer rötlichen Kuh und einem mysteriösen Reinigungswasser. Korach und seine Leute hatten erhebliche Unruhe in das Volk gebracht. Immerhin rund 250 Männer gehörten zu seinen Anhängern. Alles namhafte Leute, wie die Bibel betont, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen. Sie hatten Zweifel daran geäußert, dass Gott persönlich Mose zum Obersten des Volkes und Aaron zum obersten Priester berufen hatte. Dass Korach und seine Anhänger viele weitere Sympathisanten im Volk hatten, zeigte sich, als die ganze Rotte Korach von Gott mit dem Tod bestraft wurde. Mose und Aaron mussten sich nun den Vorwurf gefallen lassen, am Tod der 250 Männer und am Tod der Familien der Anführer schuld zu sein. Gott reagierte auf die Uneinsichtigkeit des Volkes mit einer Plage, die tausende Todesopfer im Volk forderte. Das Ereignis mit dem grünenden Stab Aarons sollte schließlich noch einmal allen Israeliten vor Augen führen: Aaron ist der rechtmäßige Hohepriester. Er und seine Söhne und deren Nachkommen sind die einzigen, die Gott bei ihrem Dienst in der Stiftshütte besonders nahe kommen dürfen. In Kapitel 18 wird nun näher beschrieben, mit welchen Rechten und Pflichten dieses Amt verbunden ist. Klar davon abgegrenzt sind die Tätigkeiten, die von den Leviten erledigt werden. Sie dürfen unter anderem keine Opfergaben darbringen. Während sich Gott sonst meistens an Mose wendet, selbst dann, wenn es sich um eine Nachricht an Aaron handelt, spricht Gott diesmal Aaron direkt an. Hören Sie dazu Vers 1. Und der Herr sprach zu Aaron: Du und deine Söhne und deine Sippe, ihr sollt die Schuld tragen, wenn eine Verfehlung begangen wird am Heiligtum. Und du und deine Söhne mit dir, ihr sollt die Schuld tragen, wenn eine Verfehlung begangen wird bei eurem Priesterdienst. Die Zweiteilung dieses Verses, einmal geht es um Verfehlungen am Heiligtum und einmal um Verfehlungen beim Priesterdienst, diese Zweiteilung lässt vermuten, dass zum einen die Leviten und zum anderen die Priester angesprochen sind. Beide Gruppen sind aus dem Stamm Levi hervorgegangen. Weil sie von Gott zu ihrem Dienst berufen wurden, müssen sie sich auch dafür verantworten, wenn es zu Verfehlungen kommt. Ich glaube, dass dieser Punkt heutzutage häufig vergessen wird, wenn Christen in ihrer Familie oder in der Gemeinde Verantwortung übernehmen. Ja, im Grunde trägt jeder Christ ein gewisses Maß an Verantwortung, weil das eigene Leben einem Brief Christi gleichen soll, der für Christus Zeugnis ablegt. Wenn sich nun die Christen ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, werden alle möglichen Verfehlungen, die nun mal geschehen, ein schlechtes Licht auf ihren Herrn werfen. Solche Verfehlungen wird es immer wieder geben, keine Frage. Und wenn Jesus Christus um Vergebung gebeten wird, dann wird er gewiss auch gern vergeben. Dennoch würde es uns gut tun, den Begriff der Verantwortlichkeit wieder mehr ins Blickfeld zu rücken. Von Gott beauftragt zu sein, ist mehr als nur eine Ehre. Es bringt auch Verantwortung mit sich. Zurück zu Aaron. Dass er und seine Söhne verantwortlich sind für das, was die Priester und Leviten tun, das schließt ein, dass sie eingreifen müssen, wenn etwas schiefläuft. Es reicht nicht aus, sich beruhigt zurückzulehnen, weil man sich selbst für frömmer hält als die anderen. Ebenso wenig reicht es aus, einfach nur auf die eigene, von Gott geschenkte Autorität zu verweisen. Ich lese nun weiter ab Vers 2. Gott sprach zu Aaron: Aber deine Brüder aus dem Stamme deines Vaters Levi sollst du zu dir nehmen, dass sie bei dir sein und dir dienen. Du aber und deine Söhne mit dir sollen dienen vor der Hütte des Gesetzes. Und sie sollen dir dienen und den Dienst an der ganzen Stiftshütte versehen. Doch zu dem Gerät des Heiligtums und zu dem Altar sollen sie nicht nahen, damit sie nicht beide sterben, sie und ihr. Diese beiden Verse unterscheiden recht gut verständlich zwischen dem Dienst der Leviten und dem Dienst der Priester. Während der Dienst der Priester gewissermaßen an den Gerätschaften und am Altar der Stiftshütte stattfindet, sollen die Leviten in erster Linie den Priestern dienen. Vorausgeschickt wird allerdings in Vers 2, dass die Leviten und Priester Brüder sind. Das heißt, dass es für die Priester keinen Grund gibt, hochmütig auf die Leviten herabzublicken. In den Versen 8 bis 18 wird ausführlich geschildert, dass den Priestern für ihren Lebensunterhalt alle möglichen Naturalien zustehen. Dabei handelt es sich um Opfergaben der Israeliten, die zuvor nicht auf dem Altar verbrannt wurden. Außerdem leisteten die Israeliten Abgaben, die dann auch den Familien der Priester zugute kommen. Teile von geschlachteten Tieren gehören ebenso dazu wie, Vers 12, alles Beste vom Öl und alles Beste vom Wein und Korn. Zusammenfassend heißt es in Vers 19, alle heiligen Opfergaben, die die Israeliten dem Herrn darbringen, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir als ewiges Anrecht. Das soll ein Salzbund sein für immer vor dem Herrn, für dich und für deine Nachkommen mit dir. Der Begriff Salzbund kommt nur dreimal im Alten Testament vor. Was auch immer das Salz genau symbolisierte, auf jeden Fall geht aus dem Zusammenhang hervor, dass es sich um einen besonders festen Bund handelte. Die Priester sollten sich auch zukünftig im Lande Kanaan keine Sorgen um ihren Lebensunterhalt machen müssen. Sie werden dann zwar kein eigenes Land zum Bewirtschaften zugewiesen bekommen, aber Gott hat sich durch einen Salzbund dafür verbürgt, dass sie und ihre Familien keine Not leiden werden. Vers 20. Und der Herr sprach zu Aaron: Du sollst in ihrem Lande kein Erbgut besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben, denn ich bin dein Anteil und dein Erbgut inmitten der Israeliten. Dieser Vers, den Gott ursprünglich an Aaron gerichtet hat, enthält meiner Ansicht nach auch eine wichtige Botschaft an die christliche Gemeinde. Ahnen Sie schon, worauf ich hinaus will? Nun, viele Christen, die hauptamtlich für eine Gemeinde tätig sind oder sich als Missionare aussenden lassen, sind darauf angewiesen, dass die Gemeinde für sie sorgt. Die Priester und Leviten im alten Israel bekamen kein Land zugewiesen, so dass sie niemals einen Bauernhof, einen Olivenhain oder gar einen Weinberg ihr eigen nennen konnten. Und so ergeht es im übertragenen Sinn auch vielen Pastoren, Predigern, Evangelisten und Missionaren. Sie brauchen die Unterstützung durch andere Christen. Solange sie im Dienst sind, aber auch danach. Denn viele sind nicht in der Lage, etwas für ihre Altersvorsorge zur Seite zu legen oder sich gar ein Häuschen zu bauen, in dem sie als Rentner leben können. Zwar gibt es Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus Kirchensteuermitteln finanziert werden, aber im internationalen Vergleich sind sie als Ausnahme zu betrachten. Den meisten Kirchen und Gemeindeverbänden ist dieses Finanzierungsmodell fremd. Und auch dort, wo Kirchensteuern oder ähnliche Abgaben eingezogen werden, gibt es hauptamtliche Mitarbeiter, die nicht davon profitieren. Ganz einfach, weil sie zu einer anderen Kirche oder zu einem freien Missionswerk gehören. Ich lese weiter ab Vers 21. Was für die Priester im alten Israel galt, sollte in ähnlicher Weise auch für die Leviten gelten. Gott sprach: Den Söhnen Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr Amt, das sie an der Stiftshütte ausüben. Hinfort sollen sich die Israeliten nicht zur Stiftshütte nahen, damit sie nicht Sünde auf sich laden und sterben, sondern die Leviten sollen das Amt ausüben an der Stiftshütte und sie sollen die Schuld für ihre Verfehlungen tragen. Das sei eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen. Und sie sollen unter den Israeliten kein Erbgut besitzen. Die Leviten, die mit den einfacheren Aufgaben rund um die Stiftshütte betraut waren, sollten also durch den Zehnten der Israeliten unterstützt werden. Die Aussage in Vers 22, dass sich die Leute aus dem Volk der Stiftshütte nicht nahen sollten, bedeutet wohl, dass sie nicht selbst versuchen sollten, ein Opfer darzubringen. Denn das war die Aufgabe der Priester. Sich der Stiftshütte im üblichen Sinne zu nähern, war dagegen offensichtlich erlaubt, wie zahlreiche Bibelstellen belegen. Ich lese nun weiter ab Vers 25. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Leviten und sprich zu ihnen, wenn ihr den Zehnten nehmt von den Israeliten, den ich euch von ihnen bestimmt habe als euer Erbgut, so sollt ihr davon eine heilige Abgabe dem Herrn geben, je den Zehnten von dem Zehnten. Das ist nun wirklich eine interessante Regelung. Die Leviten, die selbst davon leben, dass das Volk den Zehnten gibt, sollen selbst ebenfalls den Zehnten geben. Damit wurde ihnen unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie ein Teil des Volkes sind und nicht bereits in höheren Sphären schweben. Sie haben von Gott zwar eine besondere Aufgabe zugeteilt bekommen, aber sie sind dadurch prinzipiell nichts Besseres. Aus eigener Erfahrung kann ich davon berichten, dass hauptamtliche Mitarbeiter in der christlichen Gemeinde gut daran tun, es genauso zu handhaben. Indem sie von ihren Einkünften etwas abgeben, reihen sie sich ein in die Gemeinschaft derer, die doch letztlich alle davon abhängig sind, dass Gott ihnen seine guten Gaben zuteilwerden lässt. Diese Vorgehensweise möchte ich aber nur als unverbindlichen Ratschlag weitergeben. Denn natürlich gibt es auch Situationen, in denen hauptamtliche Mitarbeiter, seien es Pastoren oder Missionare, wirklich so auf dem Trockenen sitzen, dass sie nichts abgeben können. Dann sollten die übrigen Christen sie nicht schief angucken, sondern möglichst zusehen, wie sie dazu beitragen können, die Not des betreffenden Pastors oder Missionars zu lindern. Das 18. Kapitel im 4. Buch Mose enthält noch eine Reihe von weiteren Einzelvorschriften. Sie alle dienen dazu, den Priestern und Leviten eine gerechte Entlohnung für ihren Dienst zukommen zu lassen. Denn diesen Dienst verrichten sie nicht in ihrem eigenen Interesse, sondern für das ganze Volk Israel. Und damit erreichen wir Kapitel 19, auf das Sie bestimmt schon gespannt sind, seitdem ich erwähnt habe, dass darin eine rötliche Kuh und ein mysteriöses Reinigungswasser eine Rolle spielen. Zunächst hat die rötliche Kuh ihren Auftritt, und zwar als Opfertier. Und dann tritt das besondere Wasser in Aktion. Hören Sie dazu aus Kapitel 19, die Verse 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der Herr geboten hat. Sage den Israeliten, dass sie zu dir führen eine rötliche Kuh ohne Fehler, an der kein Gebrechen ist und auf die noch nie ein Joch gekommen ist. Kurze Zwischenbemerkung: Allein die Tatsache, dass ein weibliches Tier geopfert werden sollte, lässt ein besonderes Ritual vermuten. Weiter ab Vers 3. Gott sprach zu Mose und Aaron: Und gebt sie, die rötliche Kuh, dem Priester Eleazar, der soll sie hinaus vor das Lager führen und dort vor seinen Augen schlachten lassen. Und der Priester Eleazar soll etwas von ihrem Blut mit seinem Finger nehmen und in Richtung auf die Stiftshütte siebenmal sprengen. Und er soll die Kuh vor seinen Augen verbrennen lassen, ihr Fell und ihr Fleisch, dazu ihr Blut samt ihrem Mist. Und der Priester soll Zedernholz und Ysop und scharlachrote Wolle nehmen und auf die brennende Kuh werfen und soll seine Kleider waschen und seinen Leib mit Wasser abwaschen und danach ins Lager gehen und unrein sein bis zum Abend. Und der sie verbrannt hat, soll auch seine Kleider mit Wasser waschen und seinen Leib mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Soweit also die Prozedur, die mit der Kuh als Opfertier durchgeführt werden sollte. Jetzt folgt in Vers 9 die Erklärung, wofür das Ganze dient. Und ein reiner Mann soll die Asche von der Kuh sammeln und sie draußen vor dem Lager an eine reine Stätte schütten, damit sie dort verwahrt werde für die Gemeinde der Israeliten für das Reinigungswasser. Es ist ein Sündopfer. In den Versen 10 bis 16 werden nun vorab verschiedene Situationen genannt, durch die ein Mensch vor Gott unrein wird. Und ab Vers 17 folgt dann die Anweisung, was in solchen Situationen zu tun ist. So soll man nun für den Unreinen Asche nehmen von dem verbrannten Sündopfer und fließendes Wasser darauf tun in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Ysop nehmen und ins Wasser tauchen und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Leute, die darin sind. Ebenso auch den, der eines toten Gebein oder eines Erschlagenen oder Gestorbenen oder ein Grab berührt hat. Es soll aber der Reine den Unreinen am dritten Tage und am siebenten Tage besprengen und ihn am siebenten Tage entsündigen. Und der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen, so wird er am Abend rein. Tja, das Ganze hört sich wirklich ziemlich mysteriös an. Aber im Grunde ist es gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Denn wenn die Israeliten unterwegs waren und ein Mensch wurde durch irgendeinen Vorfall unrein, so war es schlichtweg nicht praktikabel, immer gleich einen Zwischenstopp einzulegen, die Stiftshütte aufzubauen und ein Sündopfer für diesen Menschen darzubringen. Stattdessen wurde ein wenig Asche des bereits dargebrachten Sündopfers genommen und mit Wasser vermengt. Ein Büschel Ysop diente dann dazu, den betreffenden Menschen mit diesem speziellen Reinigungswasser zu besprengen. Das Reinigungswasser hatte keineswegs die Kraft irgendeines Fleckenmittels, mit dem wir heute einen hartnäckigen Fleck von einem Kleidungsstück entfernen, sondern es machte den Israeliten deutlich: Als Menschen, die ihr unrein geworden seid, könnt ihr nicht Tage oder Wochen lang einfach so herumlaufen, als wenn nichts geschehen wäre. Das Wasser, das mit der Asche des dargebrachten Sündopfers vermischt wurde, hatte also die Funktion, den einzelnen Menschen an seine Unreinheit zu erinnern. Gleichzeitig aber auch daran, dass für ihn bereits ein Sündopfer dargebracht wurde. Wenn Sie und ich heute sündigen, dann muss Jesus dafür auch nicht erneut sterben. Er ist ein für allemal am Kreuz gestorben und hat dabei unsere Sünden auf sich genommen. Im ersten Johannesbrief heißt es: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Im Licht zu wandeln heißt, dem Wort Gottes zu vertrauen und dieses Wort oder Licht an sich heranzulassen. Und wer dies tut, wird erkennen, dass die Sünde jeden Menschen schmutzig macht und dass jeder Mensch der Reinigung bedarf. Jesus macht uns rein von aller Sünde, heißt es im gerade zitierten Vers. Aber, und hier gibt es eine wichtige Parallele zu dem Reinigungswasser aus dem vierten Buch Mose, aber die Sündenvergebung durch Jesus, die Reinigung von der Sünde, muss gewissermaßen ebenfalls angewandt werden, um wirken zu können. Was meine ich damit? Nun, damals wurde die Kuh als Sündopfer dargebracht. Nun hätte sich jemand, der unrein geworden war, also denken können, dann ist ja alles in Ordnung. Niemand braucht zu erfahren, dass ich mich verunreinigt habe. Aber genau das funktionierte nicht. Derjenige, der unrein geworden war, musste sich dazu bekennen und ganz bewusst das bereits geleistete Sündopfer für sich in Anspruch nehmen. Entsprechend verhält es sich mit der Sündenvergebung, wie sie im Neuen Testament gelehrt wird. Natürlich ist Jesus für die Sünden der Menschen ein für allemal am Kreuz gestorben. Aber jeder, der das Angebot der Sündenvergebung in Anspruch nehmen möchte, muss es bewusst tun. Ungefragt und automatisch funktioniert das nicht. Ebenfalls im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Sache mit dem Reinigungswasser für unterwegs erinnert mich daran, dass ich die großen und kleinen Sünden, die ich immer wieder begehe, nicht mit mir herumschleppen muss. Auf den nächsten Sonntagsgottesdienst oder das nächste Gespräch mit einem Seelsorger brauche ich nicht zu warten, sondern ich wende mich im Gebet an Jesus und sage ihm, Herr, es tut mir leid, ich habe mal wieder eine Dummheit begangen. Bitte vergib mir meine Schuld. Vier Themen bzw. Ereignisse aus der Zeit, in der die Israeliten in der Wüste verharren mussten, sind in dieser und der letzten Sendung zur Sprache gekommen. Als erstes wurde über den Aufstand der Rotte Korach berichtet. In Kapitel 17 ging es dann um die Bestätigung Aarons in seinem Priesteramt, die dadurch geschah, dass Gott Aarons Stab aus dem Holz eines Mandelbaums zum Blühen brachte. Kapitel 18 stellte die besonderen Rechte und Pflichten der Priester und Leviten in den Mittelpunkt. Und zuletzt in Kapitel 19 haben wir erfahren, was es mit dem speziellen Reinigungswasser auf sich hat. Das alles geschah also in den 38 Jahren, die die Israeliten in der Wüste zubringen mussten, nachdem sie sich geweigert hatten, das Land Kanaan einzunehmen. Damit geht der Zeitraum von insgesamt 40 Jahren seit dem Auszug aus Ägypten zu Ende. So können wir in der nächsten Sendung sozusagen wieder in die aktuelle Berichterstattung über das Ergehen des Volkes Israel einsteigen. Ich freue mich schon darauf und lade auch Sie herzlich dazu ein.